Hi und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula.
Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einem Learning Outlook. Ich habe heute nämlich eine fantastische Gästin und ein fantastisches Thema. Zu Gast ist heute die wunderbare Karin Lausch. Also eigentlich einer meiner LinkedIn und nicht nur LinkedIn-Lieblingsmenschen. Und Karin hat heute tatsächlich etwas ganz Besonderes mit uns zu teilen. Karin hat nämlich ein zweites Buch geschrieben. Vor 2 Jahren ist ja schon Trust Me erschienen. Es ist quasi, ich würde fast sagen, meine Bibel geworden rund um das Thema Vertrauen aufbauen in Teams. Und jetzt erscheint tatsächlich Anfang nächsten Jahres am 3.2. das zweite Buch. Und diesmal dreht sich alles um das Thema psychologische Sicherheit mit dem ganz tollen Titel Feel Safe, Be Brave. Und wir werden heute tatsächlich mal so ein bisschen in die Frage eintauchen, warum es dieses Thema und dieses Buch gerade jetzt braucht. Und deswegen, Karin, ich würde mir jetzt mal einen noch längeren Aufgalopp erstmal sparen. Und ich würde ganz herzlich willkommen zurück im Was lernst du Podcast sagen. Ich freue mich so, dass du wieder da bist.
Danke dir, liebe Conny. Ich freue mich auch so sehr, dass ich wieder bei dir sein darf. Lang ist's her und umso schöner. Und ich musste mich gerade ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht so ins Mikro seufze, während du mich vorgestellt hast, weil es so schön war.
Das freut mich total. Wir haben ja gerade quasi schon die Bombe platzen lassen, beziehungsweise wer dir aufmerksam folgt, der hat sie schon sozusagen platzen gehört und gelesen, in Anführungszeichen. Du hast nämlich am 8.12. gestartet mit der Kommunikation. Du hast schon verraten, dass du ein neues Buch schreibst. Und jetzt würde mich natürlich eingangs interessieren. Ich weiß, dass das erste Buchprojekt A natürlich wahnsinnig kräftezehrend war, B, unglaublich erfolgreich war und du C gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich sowas mir nochmal antun würde. Und jetzt hast du es ja tatsächlich getan. Warum und warum gerade zu dem Thema?
Ja, sehr gute Fragen. Ich glaube, ich habe grundsätzlich so einen inneren Antrieb und wenn der mich einmal packt, dann kann ich auch nicht anders. Das ist, glaube ich, das steht so über allem, weil du hast es genau richtig erfasst. Eigentlich habe ich gar nicht gewusst, ob ich sowas nochmal mache, beziehungsweise ich war einfach total froh, dass ich es einmal hingekriegt habe. Ich musste meinen Kindern auch versprechen, dass ich 1,5 Jahre hatten sie, glaube ich, gesagt, kein Buch mehr schreibe. Also ich habe das auch ehrlicherweise bei Trust Me nicht so gut integriert bekommen und vereinbart bekommen. Es war ein bisschen chaotisch, weil es einfach neben Vollzeittätigkeit, Sidepreneurship und Family-Leben irgendwo noch Platz finden musste. Und nachdem Trust Me fertig war, habe ich auch irgendwie gedacht, so, fertig, das ist alles, was ich weiß, mehr weiß ich nicht. Und ich dachte, ja gut, das ist, da steht jetzt alles drin. Und es war auch ungefähr so 1,5 Jahre später, da hat es mich wieder gepackt, weil der Verlag fragte, ob ich mir vorstellen könnte, ein zweites Buch zu schreiben. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, nee. Und dann dachte ich, oder doch? Und dann fängt die Maschine ja an zu rattern. Und ich habe plötzlich sehr, sehr viele Gedanken gehabt und es sprudelte so aus mir raus. Und das war für mich vor allem, glaube ich, die größte Überraschung, dass als ich dann angefangen habe zu schreiben, es wirklich aus mir rausquoll. Also da war so viel da auf einmal, was ich sagen wollte. Das war eine total schöne Erfahrung. Und als ich fertig war mit dem zweiten Buch, haben meine Kinder gesagt, wie, du bist schon fertig? Ich habe gar nicht gemerkt, dass du das Buch geschrieben hast. Und das war irgendwie nochmal besonders schön, weil ich habe es, glaube ich, diesmal ein bisschen besser integriert bekommen in unser Leben.
Das finde ich, das klingt großartig.
Man lernt ja aus seinen Fehlern. Von daher habe ich beim zweiten Mal ein bisschen besser geplant, glaube ich.
Das heißt, du hast tatsächlich einfach ganz kontinuierlich immer so geschrieben, dass es keiner mitbekommen hat, außer Familie. Also wenn ich tatsächlich selbst irgendwann mal auf die Idee komme, ein Buch zu schreiben, frage ich dich, wie du dich organisiert hast. Offensichtlich hast du da richtig was richtig gemacht.
Ich muss sagen, diesmal war das super. Also es liegt natürlich auch daran, diesmal waren meine Rahmenbedingungen ein bisschen anders. Also ich bin ja inzwischen Vollzeit selbstständig, was natürlich dazu führt, dass ich mich selbst noch selbstbestimmter verplanen kann. Und ich habe tatsächlich mir einen Plan gemacht und habe gesagt, ich lege Schreibwochen ein, in denen ich nichts anderes mache in der Arbeitszeit. Das heißt, im Unterschied zu Trust Me, dass ich hauptsächlich in der privaten Zeit geschrieben habe, habe ich dieses Buch wirklich in meiner Arbeitszeit geschrieben und das für ein Jahr, für ein halbes Jahr geplant. Und es war echt schön. Ich habe so ein Stammcafé hier um die Ecke und ich habe meine Schreibtage immer in diesem Café verbracht. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Carrie Bradshaw. So am Notebook, ganz romantisch, immer den Kaffee trinkend, aus dem Fenster guckend und habe so geschrieben. Und es war irgendwie voll schön. Also es war auch für mich ein viel schöneres Erlebnis, auch wenn Trust Me genauso ein Herzensprojekt ist. Aber ich würde sagen, Trust Me war sehr viel Freude und sehr viel Schmerz auch der Prozess, weil es eben auch ein straffer Prozess war nebenbei. Und diesmal war es auch alles an Emotionen, aber es war deutlich entspannter. Ja, also ich konnte mich dem viel mehr hingeben. Das war auch eine schöne Erfahrung.
Das glaube ich. Du, ich hatte gerade tatsächlich auch wirklich das Bild von dir im Café. Und ich finde ja, und das ist, finde ich, auch voll die schöne Querverbindung hin zum Lernen, es kommt ja auch immer ganz arg darauf an, wie gestalte ich mir so den Rahmen und meine Umgebung drumherum. Und das hat gerade, also ich habe dich richtig eben mit einer dampfenden Tasse Cappuccino da sitzen sehen, wie du sinnierst und dann schreibst. Und ich weiß, es ist natürlich eine unglaublich romantische Vorstellung. Und am Ende des Tages ist es ja trotzdem harte Arbeit. Aber ich kann total gut nachvollziehen, dass du sagst, das hat natürlich auch was getan. Und ja, natürlich in dem Moment, wo du dir den Rahmen nochmal ganz anders stecken kannst und nicht in deiner Magic Time schreiben musst, das macht natürlich einen riesen Unterschied. Und du hast halt schon mal ein Buch geschrieben. Das heißt, du weißt, wie man rangeht. Du kennst im Prinzip so die ganzen Prozessschritte zwischendurch. Also ich glaube, das macht auch nochmal einen ganz großen Unterschied, wenn man einfach weiß, worauf man sich einstellen muss, oder?
Ja, total. Und ich finde, das ist bei so vielen Projekten im Leben so. Also wir haben, als wir das zweite Mal gebaut haben, ging es uns genauso. Mann, waren wir schlau beim zweiten Mal. Aber auch als mein Sohn auf die Welt kam und ich einfach schon durch meine Tochter wusste, was auf mich zukommt und wie das alles läuft. Also ich finde, es ist so bereichernd, Dinge auch ein zweites Mal auszuprobieren und dann zu gucken, wie wir im Unterschied zum ersten Mal da so rangehen und wie fähig wir einfach sind zu lernen. Das ist einfach so schön.
Ja, es hat einen Grund, dass du es ein Was lernst du Podcast bist, oder?
So, jetzt super Thema.
Ja, total. Jetzt versuchen wir mal den Dreh hin zum Thema deines Buches zu bekommen. Also zum einen hast du ja wieder einen wahnsinnig tollen, catchy Titel und wie ich persönlich finde, auch eigentlich wieder ein Thema der Stunde, wenn man so möchte. Wobei ich mich tatsächlich, kurz habe ich gedacht, naja, psychologische Sicherheit ist ja tatsächlich, ich würde fast sagen, noch mehr Buzzword als dieses Thema, wir müssen zusammen vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und ganz ehrlich, wenn ich mal so in die Organisationen reinschaue, dann würde ich behaupten wollen, das ist so ein geflügeltes Wort, das Thema psychologische Sicherheit, das da herumwabbert. Keiner kann es richtig greifen. Und ich würde behaupten wollen, in 99 von 100 Organisationen gibt es keine psychologische Sicherheit. Karin, was ist denn da gerade los?
Ja, du hast perfekt zusammengefasst, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Also das trifft es gut. Feel Safe, Be Brave ist der Titel. Es geht um psychologische Sicherheit. Und der Antrieb für mich war genau das, dass ich finde, wir zerstören richtig gute Konzepte, richtig wichtige Konzepte, indem wir so alles reinkippen, was uns irgendwie einfällt und alle irgendwie was Eigenes draus machen. Das war auch bei New Work so oder bei Agilität. Und irgendwann hat niemand mehr Lust drauf oder will es nicht mehr hören und alle denken, ja, das kenne ich alle schon. Aber niemand weiß eigentlich, was es ist. Und dadurch werden die Dinge so verwässert. Denn wenn ich mich in Unternehmen umgucke, und nicht nur Unternehmen, muss man sagen, auch Familien und private Umfelder. Also es betrifft ja letztendlich alle Gruppen von Menschen, auch wenn das Konzept vor allem im Arbeitskonzept natürlich so zu Hause ist. Dann muss man wirklich sagen, es gibt kaum psychologische Sicherheit. Und wenn es sie gibt, dann nicht bewusst. Dann ist es gut gelaufen, glücklich gelaufen. Aber dann sind es meistens auch eher so die unteren Stufen von psychologischer Sicherheit. Also da geht es dann eher so um Zugehörigkeit oder wir sind so weit miteinander, dass wir vielleicht auch über unsere Verletzlichkeit sprechen können. Aber die wirklich höchste Form von psychologischer Sicherheit, wo es darum geht, den Status quo miteinander zu hinterfragen, Dinge loszulassen, wirklich neu zu machen, in die Veränderung reinzugehen und mit ihr zu arbeiten, weil wir nicht glauben, dass wir das nicht überstehen könnten, sondern weil wir uns so sicher miteinander fühlen, dass wir das überstehen, die gibt es kaum, weil die nicht einfach so passiert. Die passiert uns nicht einfach so, sondern für die müssen wir schon ein bisschen was tun. Und wenn ich dann nicht weiß, was ich tun muss, dann wird's echt schwierig. Und das ist letztendlich, glaube ich, auch unser gesamtgesellschaftliches Problem gerade, wenn wir auf die arbeitende Bevölkerung gucken, dass wir diesen Zustand nicht haben, obwohl wir ihn dringend bräuchten, um unsere Herausforderungen zu meistern.
Ja, du hast das, finde ich, auch ganz eindrücklich beschrieben in deinem Buch. Und ganz ehrlich, mich hat am allermeisten, oder nicht das allermeiste, aber mich hat unglaublich gecatcht, gleich am Anfang die Geschichte, die du von deiner Tochter erzählst, aus der Kita. Und wir verraten dir es natürlich nicht, ihr sollt ja das Buch lesen. Aber kurz zusammengefasst geht es ja darum, dass so diese Angst, sich verletzlich zu zeigen und die Angst, sozusagen für sich selbst Stellung zu beziehen und eben nicht gefällig zu sein, was ja im Prinzip ein Grund ist, warum wir uns in zwischenmenschlichen Situationen so oft einfach auch nicht mehr psychologisch sicher fühlen, dass das so früh im Leben eigentlich schon verankert wird. Und ich bin wirklich ganz arg erschrocken, weil mir das... Jetzt beschäftige ich mich natürlich auch beruflich viel mit diesem Thema psychologische Sicherheit, aber nichtsdestotrotz war das wirklich so ein Holzhammer-Moment, wenn man so möchte, wo ich echt dachte, ganz häufig geht man ja auch mit den Kindern schon so um, dass eigentlich man es da schon versauen kann, oder?
Ja, absolut. Genau das ist es. Und deswegen war es mir auch so wichtig, diese Geschichte zu teilen, um das zu zeigen. Denn in dieser mysteriösen Geschichte ist es ja auch so, dass alle nur ihr Bestes getan haben. Niemand hat das ja mit Absicht gemacht, sondern alle sind immer im Bestreben, ihr Bestes zu tun. Und das ist auch etwas, woran ich generell ganz fest glaube, dass die meisten Menschen immer gute Gründe und gute Gründe wirklich, also im guten Sinne, für ihr Verhalten haben und wie sehr wir damit aber schnell Dinge versauen können. Und da wird der Grundstein wirklich in unserer Sozialisation gelegt, in der frühkindlichen Entwicklung, durch die Bezugspersonen, durch Kita und Schule und alle, die da so mitwirken. Und wir lernen sehr, sehr früh, dass der störungsfreie Ablauf wichtiger ist als das, was wir zu sagen haben. Und das speichern wir ab und dann leben wir danach. Und das ist ein Problem.
Jetzt finde ich, hast du gerade damit auch eine ganz tolle Querverbindung nochmal geschaffen hin zum Learning and Development Umfeld. Weil ja tatsächlich hier auch viele Personaler, Learning-Menschen sozusagen und viele einfach auch Lernbegeisterte zuhören. Und du, finde ich, gerade ganz anschaulich unterstrichen hast, warum wir auch gerade aus Corporate Learning-Sicht das ganze Thema psychologische Sicherheit und wie lernt man das eigentlich ernster nehmen sollten, weil es zum einen eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir am Ende des Tages performante Teams haben, die gut zusammenarbeiten, und zum anderen, weil wir sichere Lernumgebungen brauchen, in denen wir zugeben können, dass wir Lernfelder haben und in denen wir wirklich wachsen können. Also das heißt, das ist jetzt sozusagen keine Milchmädchenrechnung, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist auch nicht irgendwie schick, sondern es ist aus meiner Sicht eine absolute Notwendigkeit.
Absolut, weil Lernen auch ein ganz, wenn man es richtig und ernsthaft machen möchte, dann ist Lernen ein ganz verletzlicher Prozess. Mhm. Weil ich immer erst dann wirklich lernen kann, wenn ich andere reinschauen lasse, was ich noch nicht kann. Mhm. Und in einer Umgebung, in Rahmenbedingungen, in denen wir aber total darauf trainiert sind, im Zweifel immer so zu tun, als könnten wir alles und hätten alles im Griff, weil es zu gefährlich erscheint, zuzugeben, dass das nicht so ist, dann habe ich eigentlich die Möglichkeit des Lernens schon ausgehebelt, noch bevor wir damit angefangen haben. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was ich im Buch beschreibe, gerade auch im Hinblick auf Führung, dass ich so viele Unternehmen erlebe, die wirklich viel investieren in Führungskräfteentwicklung. Und denen es total wichtig ist, dass die Menschen, die Führungsrollen, aber auch andere Rollen haben, dass sie total viel lernen. Und und man sich ja oft wundert, Mensch, ihr macht so viel, warum wird das denn nicht angenommen? Ja, und viele fragen sich dann immer, warum nehmen die Leute das nicht an? Warum besuchen die Führungskräfte unsere Formate nicht? Die Nachfrage ist doch da. Oder warum zeigen die Formate so wenig Wirkung, obwohl sie besucht worden sind? Und aus meiner Sicht ist die Antwort da sehr klar, weil die Formate nicht richtig genutzt werden können, weil die Menschen sich nicht öffnen, weil es zu gefährlich erscheint. Und dann bin ich da und sitze da, aber ich sage nichts als teilnehmende Person. Oder ich tue halt so, als wäre ich jetzt fein damit und hätte jetzt alles, was ich brauche, weil ich meine eigentlichen Herausforderungen damit nicht teile. Weil ich vielleicht in einem Umfeld bin, in dem alle von mir erwarten, dass ich ständig so tue, als bräuchte ich gar keine Unterstützung, weil das ist nun mal die Erwartung an meine Rolle. Und das ist echt ein Riesenproblem und immer ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht sicher miteinander fühlen. Und dann kann ich auch gar nicht so richtig intensiv ins Lernen einsteigen.
Mhm. Also eigentlich plädierst du doch auch dafür, dass nicht nur Teams sozusagen miteinander lernen, wie sie miteinander psychologisch sicher sind und Führungskräfte es eigentlich für sich in ihrer Peer Group ja eigentlich auch können müssen, sondern eigentlich auch, dass Learning Professionals sich mit dem Konzept auseinandersetzen und für sich auch nochmal das als Team reflektieren und genauso auch die Rahmenbedingungen verstehen, mit denen sie selber dafür sorgen können, dass Lernumfelder psychologisch sicherer werden, oder?
Ja, ja, unbedingt. Also es ist wie den Rahmen bereiten, ne? Also ein psychologisch sicheres Umfeld ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir richtig lernen können. Also es hat sehr viel damit zu tun, erstmal die Strukturen zu schaffen, systemisch auch, die dann die Kultur ergibt, in der wir richtig gut lernen können. Und das klingt immer unfassbar groß. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wenn man das jetzt so hört, denkt man, oh mein Gott, wir müssen das ganze Unternehmen transformieren. Ich finde das auch wieder wichtig, das dann wieder runter zu brechen, ist eigentlich kein schönes Wort, aber mir fällt auch gerade kein anderes ein, in diese kleinen Teile wieder zu zerlegen und zu zeigen, es ist nicht gleich eine ganze Unternehmenstransformation wichtig. Und das war mir auch wichtig im Buch zu zeigen, sondern es sind viele kleine Dinge, die eigentlich gar kein Geld kosten, wenig Geld kosten, auch gar nicht so viel Zeit kosten, aber von unschätzbarem Wert sind, die wir da tun können, die es auch wieder möglich machen. Weil ich kenne auch viele, die sagen, wir fangen gar nicht erst an, weil wir haben gar nicht die Zeit und das Geld und das erscheint uns so groß. Und mir war wichtig, im Buch deutlich zu machen, dass es keine großen Beratungskonzepte braucht und keine großen Transformationen immer braucht, sondern dass wir eigentlich alle ab morgen sofort Dinge in unserem Alltag tun können, die dazu beitragen, dass es so ist. Und wenn ich das verstehe und weiß, was ich tun kann, dann kann ich in sehr schnellen Momenten, teilweise von jetzt auf gleich, schon sehr viel psychologische Sicherheit in so einer Lerngruppe herstellen.
Das finde ich spannend. Und du hast ja gerade auch schon gesagt gehabt, auf der einen Seite gibt es dieses große Ganze und dann eigentlich die Notwendigkeit, da so kleine, also diesen Elefanten, ich weiß, das ist noch ein martialischer Begriff, aber eigentlich diesen Elefanten psychologische Sicherheit so zu zerteilen, dass man damit tatsächlich dann umgehen kann. Und du hast ja auch mit deinem zweiten Buch etwas geschafft, was ich schon in Trust Me unglaublich beeindruckend fand. Du hast ein Modell geschaffen, mit unterschiedlichen Facetten, die in sich verwoben dazu beitragen, psychologische Sicherheit aufzubauen. Und jetzt haben wir ja tatsächlich auch ein bisschen was Besonderes vor. Wir wollen ja tatsächlich auch zu deinem Buchlaunch nochmal eine zweite Folge aufnehmen, wo wir wirklich nochmal so einen richtigen Deep Dive machen in dieses Modell und in die Faktoren und da tatsächlich auch nochmal so ein kleines Lernformat drum herumstricken wollen. Deswegen verrat doch einfach mal ganz kurz, was steckt denn in deinen 5V so drin, damit wir einfach uns da mal so bigger picture mäßig schon mal einen Eindruck verschaffen können. Was kommt denn da im Februar auf uns zu?
Ja, total gerne. Also es geht los bei den 5V für psychologische Sicherheit mit Vereinbarung. Also die Klarheit und vor allem auch die Verbindlichkeit in dem, was wir miteinander abmachen, könnte man sagen. Vereinbarung ist für mich auch mehr als diese Klarheit. Deswegen habe ich das auch so genannt, weil die Klarheit allein ja auch schon wieder vergänglich ist, sondern es geht wirklich darum, das miteinander zu vereinbaren, was wir denn meinen, was wir wollen, erreichen wollen. Und da geht es viel um, das war mir besonders wichtig, vor allem diese eigenen Erwartungen, die wir so haben und die alles andere als vereinbart sind. Also ich nenne das Erwartungsimplizitismus. Diese ganzen impliziten Dinge, die wir so voneinander erwarten, sind eigentlich das Minenfeld für psychologische Sicherheit, weil ich kann mich gar nicht sicher bewegen in einem Umfeld, in dem ich gar nicht weiß, nach welchen Regeln ich hier eigentlich gerade spielen soll und wo ich eventuell jemanden enttäuschen könnte. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, wo ich enttäusche im Zweifel, und ich will ja nicht enttäuschen, dann täusche ich. Und dann fange ich wieder an, was vorzuspielen. Und das ist deswegen extrem wichtig, dass wir klare, vereinbarte Rahmenbedingungen schaffen, damit alle wissen, wo sie sich bewegen können. Das schafft unglaublich viel Sicherheit und wird im Kontext psychologischer Sicherheit oft total übergangen, diese Klarheit miteinander zu schaffen. Also wir meinen sehr viel, wir glauben sehr viel mit gemeint zu haben und halten sehr viel für selbstverständlich, aber es ist sehr, sehr wenig wirklich miteinander vereinbart. Das war mir total wichtig. Das zweite ist Vertrauen. Natürlich, das zweite V. Und mir war es wichtig, beim Bereich Vertrauen auch nochmal ganz andere Facetten von Vertrauen in den Vordergrund zu rücken, als ich es bei Trust Me getan habe, sodass es nicht einfach ein Verweis auf das erste Buch ist, sondern da sind ja jetzt auch irgendwie fast 2,5 Jahre vergangen seit Trust Me. Und mir war es wichtig, nochmal natürlich zu gucken, Vertrauen im Hinblick auf psychologische Sicherheit. Also was ist da besonders wichtig? Aber auch, was ist nochmal eine richtig gute Ergänzung zu Trust Me? Was steht da noch nicht drin und was braucht es eigentlich noch? Und von daher geht es viel um die Fähigkeit, Risiken einzugehen in diesem Kapitel über Vertrauen. Denn das ist letztendlich auch der Aspekt von Vertrauen, der bei psychologischer Sicherheit am meisten zum Tragen kommt, wenn wir sie richtig leben wollen. Und das dritte V, auch ganz, ganz wichtig, ist Verbindung. Und Verbindung meint hier die Verbindung zwischen uns Menschen. Und da geht es sehr, sehr viel auch um sehr kleine Momente. Also gerade in diesem Kapitel Verbindung, finde ich, kann man nochmal gut ableiten, dass es oft diese kleinen, ich nenne das Mikromomente im Buch, die kleinen Mikromomente sind, die wir oft übergehen und gar nicht wahrnehmen, die aber entscheidend sind dafür, ob ich mich psychologisch sicher fühle. Und mir war es wichtig, in dem Kapitel darauf aufmerksam zu machen und ganz viele Beispiele zu geben, welche Momente das so sind und mit wie wenig ich eigentlich schon ganz, ganz viel erreichen kann, in Bezug auf andere Menschen und auch mir selbst. Also es geht auch um die Verbindung zu mir selbst. Die ist ja letztendlich auch Grundlage dafür, dass ich überhaupt mit anderen in Verbindung gehen kann. Und das V Nummer 4 ist Verantwortung. Auch ein ganz wichtiges Kriterium psychologischer Sicherheit, dass wir merken, wir nehmen gerne Verantwortung an. Wir übernehmen gerne Verantwortung, weil es nicht als Risiko erscheint, diese Verantwortung zu tragen. Und da beschäftige ich mich viel damit, wie das eigentlich so ist, Verantwortung abzugeben, sie zu nehmen, was die Herausforderungen dabei sind und auch hier, welche kleinen Dinge es oft sind, die wir einfach übergehen und anders machen können. Also ein ganz einfaches Beispiel aus dem Kapitel ist, dass wir ja Menschen danken, die Verantwortung übernommen haben und was erreicht haben, aber wir danken denen nicht, die Verantwortung übernommen haben und es ist schiefgegangen. Den danken wir nicht. Die behandeln wir dann anders und leider werden sie manchmal auch sogar noch abgestraft. Und das sind so entscheidende Dinge, die kulturprägend sind dafür, ob Menschen wieder Verantwortung übernehmen wollen oder überhaupt Verantwortung übernehmen wollen. Und das 5. Kapitel Veränderungen ist dann letztendlich eine Voraussetzung für psychologische Sicherheit, aber auch das Ergebnis. Das ist übrigens bei allen 5V so. Also sie sind sowohl Voraussetzung für psychologische Sicherheit und dann auch verstärkt im Ergebnis, wenn sie da ist. Also es ist eine Wechselwirkung. Mhm. Und im Veränderungskapitel geht es sehr darum, warum die meisten Veränderungsprozesse nicht funktionieren und wie wir sie grundsätzlich anders angehen müssten und könnten und verstehen könnten, um sie von vornherein psychologisch sicherer zu gestalten und um dann durch diese psychologische Sicherheit auch deutlich mehr in die Veränderung reingehen zu können.
Das ist voll schön, wie du gerade das Modell beschrieben hast und auch als, es ist sowohl eigentlich Ziel als auch quasi Voraussetzung. Ich hatte beim Lesen nämlich tatsächlich auch so die Assoziation eines Fünfecks, wo im Prinzip eigentlich alles mit allem verbunden ist und wo du quasi so einen Ping-Pong-Ball in die Mitte reinwerfen kannst und der dockt eigentlich immer überall an, egal welches Thema du sozusagen erwischst. Du hast immer ja jede Menge andere Einfallswinkel sozusagen. Ja. Und jetzt werden wir ja in die Fragestellung, wie man psychologische Sicherheit mit dem 5V-Modell lernt, in unserer zweiten Folge einsteigen. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier mal kurz so eine inhaltliche Schleife dahinter und ich freue mich da wahnsinnig auf unser nächstes Gespräch, das wir pünktlich zu deinem Buchlaunch am 3.2. ausstrahlen werden. Das heißt, notiert euch doch das schon mal, wenn ihr gerade hört und denkt, oh, ich würde da gerne mehr wissen. Aber jetzt sag noch mal ganz kurz, dein Buch erscheint am 3.2. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Ich finde ja auch Februar ist ehrlicherweise ein fantastischer Moment, um ein Buch zu veröffentlichen, weil das Jahr ist noch so frisch. Was gibt's denn noch so zu wissen? Was können denn die Leserinnen und Leser erwarten?
Das ist auch eine tolle Frage. Also die LeserInnen können wirklich ganz viele echte Praxisbeispiele erwarten, viele Geschichten. Also ich habe unheimlich viele Geschichten in dieses Buch gepackt aus meiner täglichen Arbeit. Was ich auch wichtig finde, weil es ja um die Arbeit in Teams geht, also wirklich um die Arbeit miteinander und deswegen auch um so viele zwischenmenschliche Dynamiken. Und diese ganzen super komplexen Dynamiken zeigen sich einfach am besten in echten Geschichten. Und mir war es wichtig, diese ganz feinen Nuancen darzustellen, wie paradox es doch manchmal ist, dass wir glauben, mit unserem Verhalten was Gutes erreichen zu können und dass wir dann oft im Gegenteil landen. Also das war mir ein wirklich großes Anliegen. Also das, glaube ich, das kann man erwarten von diesem Buch. Und was man auch erwarten kann, fast 30 ganz tolle Menschen, nochmal Führungspersönlichkeiten aus unterschiedlichsten Kontexten haben mir im Interview ihre Momente psychologischer Sicherheit verraten. Wirklich auch, also ich habe versucht, möglichst viel Diversität reinzubringen, also verschiedene Branchen, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Situationen. Und da sind auch ganz tolle Geschichten dabei, finde ich, von Ihnen selbst, wie Sie in der Führung für psychologische Sicherheit gesorgt haben, aber auch, als Sie selbst noch gar nicht in der Führung waren und psychologische Sicherheit erfahren haben. Das war mir wichtig, um nochmal viele unterschiedliche Perspektiven zu zeigen und auch da nochmal zu zeigen, wie klein oft die Momente sind, in denen wir ganz viel wahrnehmen und an die wir uns später in so einem Interview erinnern. Das fand ich auch wichtig. Ja, und dann kann ich noch viele ganz konkrete Tipps, Methoden und Hacks erwarten, die es nach jedem Kapitel gibt. Also nach jedem der 5V beschreibe ich dann auch nochmal immer 5 ganz konkrete Dinge, die wir tun können, wie wir für dieses V sorgen können. Also 5 Tipps für mehr Vertrauen, 5 Tipps für mehr Verantwortung und Co. Von daher glaube ich, ist es eine schöne Mischung aus Verstehen und dann auch Anwenden.
Ich finde, du hast das so schön zusammengefasst, weil tatsächlich, das ist eigentlich auch genau das, was ich über dein Buch schreiben würde. Es ist wirklich ein wunderbarer Schatz an Geschichten aus deiner eigenen Erfahrung. Und es sind wirklich auch so viele tolle Geschichten von Führungskräften, von Expertinnen, Experten damit drin. Also ich habe es wahnsinnig gerne gelesen und ich fand es, und da steht es wirklich, trust me, überhaupt in keinem Moment nach. Ich finde es unglaublich praktisch. Das heißt, es ist, das lässt ja mein Herz immer sehr hüpfen, wenn ich quasi auch Bücher habe, die ich eigentlich ja als kleine Lernformate nutzen kann. Und das ist wirklich auch wieder so ein Schatz, den man so wundervoll nutzen kann, um in Teams, in Organisationen auf so eine ganz praktische Art und Weise zu diesem Thema psychologische Sicherheit ins Gespräch zu kommen. Ganz konkrete Tools und Methoden ausprobieren. Und es ist halt wirklich, wie du es sagst, es ist nicht dieses große, wabbernde irgendwas, sondern es wird halt ganz schnell, ganz handfest. Und das mag ich unglaublich gerne. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr solltet dieses Buch unbedingt vorbestellen. Und dann solltet ihr euch den 3.2. notieren und euch auf unseren inhaltlichen Deep Dive und unser Buchclub-Lernformat freuen. Deswegen, liebe Karin, sage ich es erstmal von Herzen tausend Dank für das Gespräch heute. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht und ich freue mich jetzt schon auf unsere Deep Dive-Folge.
Vielen lieben Dank, ich mich auch. Und danke auch nochmal für deine tollen Worte zum Buch. Das freut mich auch immer so zu hören. Schön war es bei dir.
Ciao.